Habt ihr euch schon mal gefragt, wie man Gottes Willen rausfindet? Ist ja nicht immer ganz einfach, Gottes Willen herauszukriegen. Aber an einer Stelle ist es sehr einfach, Gottes Willen rauszukriegen, weil es ausdrücklich so geschrieben steht. Nämlich, Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Die Frage, die uns da beschäftigt in diesem Gottbringers, so wie kommen Menschen zu Jesus und was hält sie davon ab? Und das scheint ja auch die Frage zu sein, das hatte ich letztes Mal gesagt, die Markus so sehr viel mehr als die anderen Evangelisten beschäftigt. Gleich zu Anfang schildert er von diesen Massenaufläufen biblischer Love Parades, um sich dann sehr schnell in das Schicksal einzelner Menschen hineinzuzoomen, zum Beispiel von dem, der gelähmt ist und der vom Dach heruntergelassen wird und dann geheilt wird. Und auch in dem folgenden Kapitel, so Markus 2, die zweite Hälfte, glaube ich, in Kapitel 3, da geht es weiter. Da geht es vor allen Dingen so um den Widerstand, den die Schriftgelehrten, die Pharisäer heißt es, die Theologen zu der Zeit, den sie haben gegen Jesus. Auch das ist immer noch sehr traurig und sehr aktuell, aber das soll uns heute nicht beschäftigen. Sondern so vor einiger Zeit, so ein paar Wochen, hatte ich so eine Frage, die hat mich wirklich gequält. Warum ist das so, dass ich mit so vielen Menschen angefangen habe zu glauben und vor Jahren, manchmal Jahrzehnten, haben wir zusammen gebetet und geeifert und waren enthusiastisch dabei und warum sind so viele Leute nicht mehr dabei? Und diese Antwort, so wenn man betet und Weisheit heißt es, dann gibt Gott an Weisheit, ne? Ist das so? Wenn man betet um Weisheit, dann gibt Gott an Weisheit. Und es kam sehr schnell, diese Antwort, die führte mich zum Gleichnis vom Seemann. Und eigentlich ist es gar keine Überraschung mehr, dass Markus dieses Gleichnis gleich zu Anfang seines Evangeliums berichtet, nämlich in Kapitel 4, zwei Kapitel, nachdem das Dach abgedeckt worden ist. Jesus erklärt in diesem Gleichnis, warum Menschen doch wieder verloren gehen, nachdem sie den Weg zum Glauben gefunden haben. Und das ist ja die Frage, die Markus so brennend interessiert. Das heißt da in diesem Gleichnis, ich erzähle nur das Gleichnis und nicht die Auslegung, und er fing abermals an, am See zu lehren, und es versammelte sich eine sehr große Menge bei ihm, sodass er in ein Boot steigen musste, das im Wasser lag. Er setzte sich und alles Volk stand auf dem Lande am See, und er lehrte sie vieles in Gleichnissen, und in seiner Predigt sprach er zu ihnen: Hört zu! Finde ich cool. Hört zu, und da kommt: Siehe. Es ging ein Seemann auszusehen, und es begab sich, indem er säte, dass einiges auf den Weg fiel. Da kamen die Vögel und fraßen es auf. Einiges fiel auf dem felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte, und ging alsbald auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Als nun die Sonne aufging, verwelkte es, und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Und einiges fiel unter die Dornen, und die Dornen wuchsen empor und erstickten es. Und es brachte keine Frucht. Und einiges fiel auf gutes Land, ging auf und wuchs und brachte Frucht. Und einiges trug 30-fach, und einiges 60-fach, und einiges 100-fach. Und er sprach: Wer Ohren hat zu hören, der höre. Und man kann ja Gottes Wort als so eine Art Fatum lesen, so als ein Schicksalsspruch, der nicht mehr geändert werden kann, als Gerichtsurteil. Aber ich glaube nicht, das hatte ich ja schon häufiger ausgeführt, dass das Gottes Absicht ist, sondern wenn er etwas Böses androht, dann ist es, damit wir Buße tun darüber. Und wenn wir als Gemeinde diese Stellen lesen, dann sollen wir anfangen zu weinen. Was können wir tun, damit Menschen den Weg zu Jesus finden? Was können wir tun, dass das Menschen werden, die viel Frucht bringen? Wie können wir vermeiden, dass Menschen sozusagen unter unseren Händen weg verloren gehen? Und dieser Evangelist Markus ist auf seiner Gedankenreise ja schon ein Stück vorangekommen, vom Massenauflauf zum Einzelschicksal, von der Begeisterung der vielen zu den Hindernissen beleuchtet er nun, die es geschafft haben und die einen Platz in der Gemeinde gefunden haben, die jetzt dort sitzen. Warum gehen auch hier einige Menschen wieder verloren? Wie kann es sein, dass Menschen, mit denen man über Monate und vielleicht sogar Jahre voller Eifer zusammen gebetet hat, auf einmal nicht mehr verloren sind? Als Gemeinde muss man ein Prinzip verstehen. Und es lautet: Keiner darf verloren gehen. Gott will definitiv, dass allen Menschen geholfen werde und dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das das ist der große Auftrag der Gemeinde. Aber es gibt eine Kehrseite, eine verborgene Seite von diesem Prinzip, und das lautet, wenn unsere Gemeinde wie ein löchriges Sieb ist und dass Menschen aus unserer Gemeinde heraus verloren gehen, dann wird Gott aufhören, Menschen in unsere Gemeinde zu senden, weil er nicht will, dass Menschen verloren gehen. Wenn wir Gottbringer geworden sind, wenn wir Menschen geworden sind, die Menschen zu Jesus führen und Menschen in diese Gemeinde geführt haben, dann darf unsere Aufgabe nicht in der Kirchenbank enden, sondern im Grunde beginnt diese Aufgabe erst in diesem Moment. Wir müssen diesen Boden, wenn ich jetzt vom Gleichnis her spreche, Frucht abbringen. Wir müssen Menschen begleiten, nachdem sie den Weg in die Gemeinde gefunden haben, damit sie nicht nur einen Platz an der Kirchenbank gefunden haben, sondern am Königsthron einen Platz gefunden haben. Dabei leben wir nach wie vor immer noch in einer traurigen Situation. Wir leben in einer vaterlosen Gesellschaft. Und diese Vaterlosigkeit bezieht sich nicht nur darauf, dass die Väter fehlen, sondern es bezieht sich auch darauf, dass die ältere Generation allzu oft relativ oberflächlich mit der jüngeren Generation umgeht und sich beschäftigt. Nur allzu oft sind junge Christen ihrem Schicksal alleine überlassen. Ich weiß immer noch eine Situation, die hat sich vor Jahren, Jahrzehnten, 15, 16 Jahren hier in dieser Kapelle abgespielt, als ich einige Wochen im Glauben war. Da war so eine ganz dramatische Situation, die Hölle brannte, sage ich mal richtig wortwörtlich, und die Christen, die Älteren, standen um mich herum und haben nicht eingegriffen, haben mich mein Schicksal allein überlassen. Wir brauchen das, dass sich das Letzte, und manchmal denke ich sogar, vielleicht ist das die größte Verheißung, die das Alte Testament zu bieten hat, dass sich das Herz der Väter zu den Söhnen kehrt, damit, wie es dann auch heißt, Gott nicht kommen muss und dieses Land mit Unheil schlagen muss. Wir brauchen eine Bewegung von Gottbringern, die junge Christen in die Hand nimmt und sie zum Thron des Vaters führt. Wir haben ja zum Anfang ein Anspiel gesehen von unserem Faith Schools Team. Denkt an den Quiz, den er nachher noch lösen muss. Und das war inspiriert von dem Roman Das Schloss von Franz Kafka. Franz Kafka, Hans Hochstiftung, hat gerade einen Preis gekriegt, jemand einen Film darüber gedreht hat. Und dieser Roman erzählt eine Geschichte eines Landvermessers, der auf ein Schloss berufen worden ist. So wie dieser junge Mensch, Oliver, der hineingekommen ist in dieses Schloss sozusagen. Und als er dort war in einem Schloss, da wusste er nicht, was er da sollte. Und dann ist er hingegangen zu verschiedenen Leuten, hat gefragt, so was soll ich hier, wo finde ich den Weg zu dem König? Und alles, was ihm begegnet ist, war Gleichgültigkeit und Ablehnung. Und ich glaube, zum Schluss haben sie ihn auch noch geschlagen und irgendwann ist er wirklich rausgegangen aus diesem Gleichnis und war verzweifelt. Und dieser Landvermesser, vielleicht habt ihr das so ein bisschen so sehen können, das ist ja so wie ein Samenkorn, der in diese Welt hineingestreut worden ist und er hat keine Erde gefunden, wo er Fuß fassen konnte, hatte kein Mensch gefunden, wo er Fuß fassen konnte und dann ist er weggetrieben worden, wieder raus aus dieser Welt. Und an dieser Stelle will ich versuchen oder wagen, ich will es wagen, persönlich zu werden, denn diese Geschichte, dieser Roman erzählt auch meine eigene Geschichte, das Lebensgefühl meiner Jugend, so wie das Lebensgefühl von ganz vielen anderen Menschen wiedergibt. Man ist hineingeworfen in diese Welt. Man weiß nicht recht, was man in dieser Welt soll und tatsächlich, es gibt da niemand, der einem erzählt, was man in dieser Welt soll. Und je mehr man durch diese Welt und je mehr man durch diese Gänge des Schlosses hindurch eilt und jagt, desto ratloser wird man und desto mehr stellt man fest, diese Welt macht tatsächlich keinen Sinn. Dafür gibt es so verschiedene Konzepte und die lassen sich zusammenfassen, jetzt muss ich so ein Fremdwort erzählen, in der Philosophie des Existenzialismus. Das sind die Leute, die manchmal so schwarz gekleidet sind, jedenfalls vor 30 Jahren war das so. Albert Camus, ein berühmter Philosoph, das war so ein Wegbegleiter zu der Zeit damals für mich, sagte, dass man diese Sinnlosigkeit aushalten musste. Dass man sich mit dem Absurden dieser Welt abfinden müsse und auf gar keinen Fall darf man einen feigen Sprung in den Glauben hineinmachen. Um dieser Absurdität des Lebens zu entgehen und so war mein Leben so so wie ein Wüstenwanderer. Ich habe Sand gesehen, ich habe durch Sand gewandert und ich habe Sand gefressen. Und Sand war sozusagen mein ganzes Leben. Ich war wie einer, und da ist dieser Psalm, den Becky gelesen hat, der irre ging in der Wüste auf ungebahnten Wege und der keine Stadt fand, in der er wohnen konnte. Einer, der hungrig und durstig war. Ich war wie einer, der irre ging in der Wüste auf ungebahnten Wege und der keine Stadt fand, in der er wohnen konnte. Einer, der hungrig und durstig war und dessen Seele verschmachtete, wie es eben dieser Psalm 107 beschreibt. Naja, es gibt eine gute Sache davon, so zu leben. Man lernt es, mit ganz vielen Fragen zu leben. Und man lernt es nicht, leichtfertige Antworten zu akzeptieren, wo andere sich sehr schnell mit einer beliebigen Antwort zufrieden geben. So, Camus hatte einen Freund zu der Zeit, das war Jean-Paul Sartre, den kennt ihr vielleicht mehr als Albert Camus. Und der hat dieses Hineingeworfensein als ein Ekel beschrieben. Als ein Spüren, dass man da ist und dass diese Dinge da sind. Dass man spürt, dass man da ist. Und dass dieses Dasein unausweichlich ist. Ich vermute, das ist das Lebensgefühl so von Leuten, die magersüchtig sind. Die nehmen so sehr wahr, dass sie da sind, aber die nehmen gleichzeitig wahr, dass sie nicht angenommen sind. Die nehmen gleichzeitig wahr, dass sie nicht geliebt sind, dass sie nicht anerkannt sind, dass sie sich eklig fühlen, dass sie sich hinaus, also ausgespuckt in diese Welt hinein fühlen, ja, dass sie sich einfach nur noch ekeln. Und auch diese junge Frau, die wird beschrieben in diesem Psalm 107 als eine, so heißt es fast wörtlich da, die geplagt war um ihrer Übertretung und ihrer Sünde willen, dass sie ekelte vor aller Speise, sodass sie todkrank wurde. Noch eine weitere Geschichte, die dieser Psalm 107 beschreibt, ist von welchen, die in Finsternis und im Dunkel sind, gefangen in Zwang und Eisen, dass sie da leben müssen. Und das, mir kommt das vor wie so eine Metapher, für Leute, die in so einer ganz langen Depression leben. Und mein Leben war so ganz lange geprägt von diesem Gefühl, dass da kein Wasser ist. Und nicht nur, dass da kein Wasser ist, das Wasser war so weit weg, dass ich noch nicht mal eine Ahnung davon hatte, dass es einen Deich gibt, an dem dieses Wasser anschlägt. So, Wasser war wirklich so im Bild gesprochen etwas, was überhaupt nicht existent war. Ja, selbst der Deich ist außerhalb der Sichtweise meines Lebens gewesen. Und so hat sich dieses Lebensgefühl so wie in einer salzigen Sonne in mein Leben hineingebrannt, dass da kein Wasser ist und dass man auch kein Wasser braucht. Aber Gott sei Dank, und davon erzählt dieser Psalm 107, und davon können ganz viele Leute erzählen, auch aus diesen Lebenssituationen kann Gott uns retten. Und er, so heißt es in Psalm 107, Gott errettete sie aus ihren Ängsten. Und er, Gott, half mir aus meiner Angst. Und Gott zerbrach eherne Türen und zerschlug eiserne Riegel. Gott führte mich auf eine gebahnte Straße in eine bewohnte Stadt hinein. Und nein, das heißt da, ich soll dem Herrn danken, das stimmt nicht. Ich werde dem Herrn danken, weil ich so begeistert bin über seine Wunder und für seine Güte, für seine, die er an mir als Menschenkind getan hat. Dafür, dass ich aus diesem unschlüssigen Lebensgefühl der Sinnlosigkeit oder vielleicht sogar des Ekels, das war nicht meine Situation, dass daraus ein Staunen geworden ist, wie wunderbar und wie herrlich der Mensch gemacht ist, was für ein tiefes Geheimnis dem Menschen innewohnt. Da erinnere ich nochmal an diese Predigtreihe von Pardes, von Paul Gibbs. Aber jetzt ist mein Zeugnis vorbei. Was geschieht jetzt eigentlich, wenn dieser Mensch auf dieser Kirchenwand sitzt? Was geschieht jetzt, wenn Becky dort sitzt, auf diesem Platz da? Hat er es denn jetzt wirklich geschafft? Oder fängt für diesen Menschen nicht erst seine eigentlich Leidensgeschichte an, des Glaubens? Denn alles, was bis jetzt geschafft hat, ist, dass dieser Mensch dort sitzt. Und tatsächlich, bereits jetzt haben dramatische Lebensveränderungen stattgefunden. Tatsächlich kann man sehen und erleben, dass ein Mensch neu geworden ist. Und doch ist der Mensch wie eine Zwiebel mit ganz vielen Zwiebelhäuten. Und alles, was jetzt geschehen ist, ist, dass ein oder zwei Zwiebelhäute sich abgelöst haben. Wenn wir zurück an das Gleichnis von Seemann denken, dann könnten wir jetzt sagen, dass der Samenkorn einen ersten Halt in der Erde gefunden hat. Aber noch ist das eine sehr dünne Erdschicht und noch ist das unter einer und noch ist unter dieser Erdschicht ein felsiger Boden. Das Lebensgefühl, das sich über Jahre in ein Leben hineingebrannt hat, das wird nicht in wenigen Tagen oder Wochen über Bord geschmissen. Ja, der Mensch spürt Gottes Liebe, aber wenn ein Mensch ein Leben lang nicht von Gottes Liebe berührt worden ist, dann ist er in seinem Herzen noch immer voller Zweifel. Dann steht er vielleicht im Lobpreis, vielleicht steht er da, aber im Inneren steht er so da. Oder dann steht er da vom gleichen Lobpreis, aber dann spürt man sozusagen im inneren Menschen, wie ihr kennt vom Punkern, diese Stachelarmbänder, diese Leute haben. Und äußerlich stehen die Leute vielleicht da und haben ihre Hände, aber ihr innerer Mensch hat immer noch diese Stacheln drin und sagt, oh, lass mich bloß in Ruhe. Oder dann stehen diese Leute oder sitzen diese Leute da in der Kirche, aber im Grunde sind sie im Inneren noch immer so ganz verschüchtert und trauen sich gar nicht, sozusagen so richtig zu Gott hochzugucken, weil sie das im Herzen noch nicht richtig begriffen haben, das ist ein Gott, der mich wirklich liebt und weil diese Liebe nicht richtig in ihrem Herzen angekommen ist. Jesu Auslegung von diesem Gleichnis von Seemann verdeutlicht, dass es bei diesem Samenkorn, das durch die Welt getrieben worden ist, dass es da um das Verstehen geht. Wenn in der Auslegung heißt es, wenn ein Mensch das Wort Gottes hört und er versteht es nicht, dann wird er wieder herausgetrieben sozusagen. Und ein Mensch braucht Gottbringer, wir brauchen Gottbringer, der ihm die Worte Gottes erklärt. Das heißt da, wie sollen sie glauben, wenn das Wort Gottes nicht gepredigt wird? Wie sollen sie im Glauben dranbleiben, wenn sie das Wort Gottes nicht verstehen? Wie soll jemand dabei bleiben können, wenn da kein Gottbringer ist, der ihm all diese kleinen und großen Dinge des Wortes Gottes ganz geduldig, Schritt für Schritt und Weg für Weg erklärt und zuhört. Und dass sich sozusagen dann mit jedem Verstehen so Klick eine weitere Zwiebelhaut vom Leben des Menschen abfüllt, ablöst und diese Liebe Gottes weitergeht. Jesus redet ja von felsigen Boden. Und da geht es, glaube ich, jetzt geht es weiter, es geht eine Stufe weiter, geht es darum, dass der Mensch Gemeinschaft findet in der Gemeinde. Ich habe ihm ja früher gesagt, in einer früheren Predigt im Herbst, dass die Krisen und das Leid in unserem Leben unvermeidlich sind. Und auch als Christ geraten wir immer wieder in Krisen oder, wie es an dieser Stelle heißt, in der Auslegung von Jesus, wir geraten in Anfechtungen und Bedrängnisse. Wenn der Mensch dann nicht wirklich in der Gemeinschaft verankert ist, so spürt ihn das Leid schnell wieder fort. Denn so wirklich hat der Mensch immer noch nicht die Liebe Gottes erfasst. Bisher ist die Liebe Gottes immer noch mehr oder weniger oberflächlich geworden. Und jetzt fängt so für die Gottbringer so der zweite Teil oder vielleicht der dritte Teil des Weges an, dass wir den inneren Menschen, dem, der immer noch seine Stachelarmbänder trägt, der immer noch so im Lobpreis dasteht, dass er diesen inneren Menschen für Gott gewinnt. Meinetwegen, wenn ihr wollt, könnt ihr diesen inneren Menschen auch das innere Kind nennen und ihn zu überzeugen, dass er sich für Gott öffnet. Und das ist keine Sache mehr von Verstehen, von der Logik, das ist keine Sache mehr von den Argumenten. Hier geht es um das Vertrauen. Hier geht es um vielleicht uralte Verletzungen. Hier geht es um uralte Entscheidungen. Mit dem rede ich nie wieder. Hier geht es um Festlegungen, die ein Mensch vor ganz langer Zeit getroffen hat. Dass ich meine Eltern hasse oder dass ich den und den hasse oder was auch immer. Hier geht es darum, dass ein Gottbringer ein Umfeld schafft, dass er diesen Menschen begleitet, sodass er wie eine Rose wieder anfängt, sich zu öffnen und dass er anfängt, wirklich wieder aufzublühen. Und dass er sich noch, dass er anfängt, so die Liebe Gottes zu atmen, dass er bereit ist, so wie eine Rose den Regen, dass er sagt, ja, ich bin wirklich bereit. Ich bin wirklich bereit, meine Hände zu öffnen. Ich bin wirklich bereit, mich aufzutun. Ich bin wirklich bereit, meine Stachelarmbänder wegzunehmen. Ich bin wirklich bereit, mich ganz und gar für diese Liebe zu öffnen. Nicht nur für die Liebe Gottes, sondern auch für die Liebe der Menschen, die um ihn herum sind. Es geht darum, dass er lernt zu riskieren, andere Menschen zu lieben und selbst geliebt zu werden. Und dann eines Tages vielleicht, dann ist es geschafft. Aus einer dünnen Erdschicht ist eine tragende Erdschicht geworden. Der Boden bringt wirklich Frucht. Man hat es nicht nur verstanden, sondern man glaubt es sogar, dass Gott einen liebt. Mehr und mehr kreist das Leben nicht mehr darum, ich, mir, meine Selbst und was weiß ich, um die eigenen Bedürfnisse. Nicht mehr kreist das Leben um die eigenen Sehnsüchte, sondern ein Wunder ist geschehen, man ist bereit, andere Menschen zu lieben und für sie da zu sein. Aber leider, man hat es immer noch nicht geschafft. Im Gleichnis wird erzählt von den Dornen und den Disteln, von den Sorgen dieser Welt, von dem betrügerischen Reichtum und den Begierden nach all den anderen Dingen. Und obwohl man das bisher geschafft hat, droht diese Pflanze jetzt zu ersticken und ein äußerst kümmerliches Gewächs zu werden. Eine völlig neue Situation ist jetzt im Leben des Menschen eingetreten. So, ich sag mal, ich will mal eine provokante These lauten lassen. Früher hatte der Mensch gar keine Wahl, sich zu entscheiden. Er hatte nur zwei Möglichkeiten. Entweder er entscheidet sich für Jesus oder er stirbt. Entweder er fängt an zu glauben oder er verzweifelt am Leben. Entweder er bekommt sein Leben mit Jesus jetzt endlich auf die Reihe oder er verendet mit irgendeinem fragwürdigen Konzept. Aber jetzt tritt eine Situation ein, aber jetzt ist der Mensch heil geworden, er ist gesund geworden, er ist stabil geworden und vielleicht ist es wirklich so, es wird ja so vorgeworfen manchmal, dass der Glaube vorher nur eine Krücke war für mein Leben. Aber jetzt ist die Situation, wo ich die Krücken meines Lebens wegschmeißen kann. Ich brauche sie nicht mehr. Ich kann wirklich frei gehen und ich habe die neue Entscheidung, ich kann zu Gott sagen, ich brauche dich nicht mehr. Ich bin gesund geworden. Ich habe ganz viele Prinzipien in meinem Leben verstanden. Ich habe verstanden, wie man sein Leben auf die Reihe bringt. Ich habe verstanden, wie man Freunde findet, wie man gut mit Freunden umgeht, mit anderen Menschen umgeht. Ich habe verstanden, wie ich gut mit Geld umgehen kann, dass ich mein Geld nicht mehr verschwinde. Ich habe verstanden, dass ich geliebt bin. Das heißt, ich brauche all diesen Kasperkram des Lebens nicht mehr mitzumachen. Ich bin ein gesunder und stabiler Mensch geworden. Ich muss mich nicht mehr beweisen. Und in dieser Situation muss ich mich ganz neu für Jesus entscheiden. Ich muss sagen, will ich das, was ich vorher vielleicht aus einer Not heraus getan habe, will ich das jetzt freiwillig Jesus nochmal neu von Neuem geben? Oder will ich gehen mit meinem glücklichen Leben und will sagen, tschüss Jesus. Und Jesus ist nicht derjenige, der lauernd steht an der Ecke und dann mit einem großen Baseballschläger den Kopf dafür einschlagen wird, sondern er wird dich einfach gehen lassen. Und doch muss an dieser Stelle eine Entscheidung treffen. Willst du alle diese Dinge, all diese Erfolgsprinzipien einsetzen, um deinen persönlichen Erfolg zu sichern, um daraus deine persönlichen Vorteile zu ziehen, um der Star bei deinen Freunden und in deiner Umgebung zu sein? Oder willst du Gott diese Dinge alle wieder zurückgeben und für sein Reich einsetzen, was auch immer das konkret heißt? Die Frage, die sich jetzt stellt, heißt, du hast Jesus angenommen, als dir nichts anderes übrig bleibt, bist du immer noch bereit, Jesus anzunehmen, wenn du jetzt eine wirklich freie Entscheidung hast. Und diese Entscheidung ist vielleicht die schwerste Entscheidung, die man treffen kann, weil sie nicht in einer Dramatik daherkommt. Man kann sein Leben ganz gut ohne Jesus leben an dieser Stelle. Es gibt keine Not, es gibt keine Dringlichkeit, es gibt keine Krise, sondern vielmehr sind diese Entscheidungen an ganz vielen kleinen Dingen festzumachen. Das ist so eine schleichende Entscheidung. Und schleichende Entscheidungen sind so die schwersten Entscheidungen. Es gibt keine Dringlichkeit und keine Notwendigkeit, die drängt. Und gerade hier, glaube ich, braucht es wieder diese Gottbringer, die einem Menschen die vielen kleinen und großen Entscheidungen deutlich machen, die ihm bewusst machen, wofür und dass er überhaupt gerade eine Entscheidung trifft, die ein Resonanzboden sind für die Gedanken, dass er sich unterhält mit dem und dass er findet so, wie klingt das überhaupt, was ich da rede, wofür ich mich entscheide. Wir brauchen Gottbringer, die Menschen helfen, auch an dieser Stelle eine gute Entscheidung zu finden. Denn erst, wenn diese letzte Entscheidung getroffen ist, und ich bin mir nicht sicher, ganz ehrlich, ich gucke euer Leben selber an. Habt ihr diese Entscheidung getroffen? Geht ihr Sonntag für Sonntag in den Gottesdienst, weil ihr wirklich diese Entscheidung getroffen habt? Oder sagt ihr, ich habe ein nettes Leben und manchmal tue ich ein bisschen Jesus da drauf? Überlegt das so für euer eigenes Leben, so an welcher Stelle seid ihr hier? Denn erst, wenn diese Entscheidung getroffen ist, dann hat man es wirklich geschafft. Dann ist man zu einem Menschen geworden, der 30, 60 und 100-fach Frucht bringt. Das ist ein Mensch, und da verweise ich wieder auf diese Pardes-Serie von Paul Gibbs, der das Geheimnis seines Lebens entdeckt hat, der das Rätsel und diese unsagbare Schönheit, die Gott in uns verborgen hat, entdeckt hat. Das heißt in Psalm ja, wir sind ein wenig niedriger als Gott gemacht worden. Und der Mensch, der das entdeckt hat, dieses Geheimnis, wow, was hat Gott mit meinem Leben gemacht? Und dass andere Menschen an diesen Menschen entdecken können, wow, was hat Gott mit diesen Menschen vorgehabt? Jenes Wesen, von dem Gott sagt, ich habe das schon immer, das, was jetzt in Existenz kommt, ich habe das schon immer in deinem Leben gesehen und ich habe schon immer eine Sehnsucht danach gehabt, dass es lebendig wird. Das ist jeder Mensch, der nicht nur einen Platz auf der Kirchenbank gefunden hat, sondern auch den Weg zum Königsthron. Und der anfängt, Gott zu preisen, wenn er einen Menschen sieht und der anfängt, von Menschen begeistert zu sein, wenn er Gott preist. Und das ist die Frage an euch Gottbringer. Seid ihr bereit? Seid ihr bereit, Menschen auf diesen Weg zu begleiten? So von draußen, von der Straße her, so wenn sie überhaupt noch nie von Jesus gehört haben oder wenig von Jesus, zu sagen, hey, komm mit, ich nehme dich unter den Arm, ich schlepp dich mit, ich schlepp dich auf wie immer. Das heißt, geht an die Hecken und Zäune und nötigt diese Menschen, nötigt sie, schleppt sie wirklich ab, tut sie in die Kirchengemeinde hinein. Aber dann auch weiter, seid der Gottbringer, die diese Menschen dann wirklich begleiten, so Schritt für Schritt für Schritt auf ihren Weg in den Glauben hinein. Das kann wirklich ein jahrelanger Prozess sein, manchmal wochenlang, manchmal monatelang, aber manchmal garantiert nicht tagelang, sondern es braucht seine Zeit. Ja, das ist ein Traum, der Realität werden kann und ich lade euch ein, an diesem Traum teilzunehmen. Amen.